Ja, zum Material. Die Random Access Machine, die kennen Sie aus BFS, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ich wiederhole das hier kurz. Einige gibt es, die aus anderen Studien kommen, die das vielleicht nicht kennen und sicher haben das nicht mehr alle perfekt parat und außerdem gibt es Varianten. Der Hauptpunkt an der Random Access Machine, der sie unterscheidet von der Turing-Maschine, ist ihr Speichermodell. Also, recall. Ja, wie sieht der Speicher einer Random Access Maschine aus? Die imitiert so ein bisschen einen richtigen Prozessor. Das heißt, sie hat zum einen internen Speicher, eine feste Anzahl von Registern, k Stück. Zum anderen hat sie einen globalen Speicher, realistischerweise unbegrenzter Größe. Ja, so unrealistisch ist es gar nicht. Im Zweifelsfalle wird der Benutzer losgeschickt neuen Speicher kaufen. Und dieser Speicher besteht aus Speicherzellen. Die sind irgendwie durch Zahlen adressiert. Diese Adressierungsoperation schreibe ich mit eckigen Klammern. Ja, gut, treten wir einen Schritt kurz zurück und überlegen uns, was unterscheidet das Ding von einer Turing-Maschine? Eine Turing-Maschine speichert sämtliche Daten auf einem Band. Und wenn ich an die Daten ran will, dann muss ich den Lesekopf das Band entlang bis zu der Zelle bewegen, die ich lesen will. Mit anderen Worten, Zugriff dauert linear lange. Ja, also wenn ich auf die ite Speicherzelle zugreifen will, dann muss ich i mal diesen Kopf nach rechts bewegen. Das ist, solange ich nur an Dingen wie polynomieller Zeit interessiert bin, egal. Gut, ich habe halt einen linearen Faktor n mehr, polynomiell bleibt polynomiell. Ja, das ist aber trotzdem letztlich keine wirklich realistische Schätzung des Speicherverbrauchs. Ja, also wenn ich in einem richtigen Computer auf eine Speicherzelle zugreife, dann läuft da kein Zähler irgendwie durch alle Speicherzellen vorher durch, bis er endlich nun bei der ist, die er lesen will, sondern da wird eben die Adresse des Speichers, der Speicherzelle irgendwo angelegt und dann kriege ich das. Und mehr oder weniger das leistet dieses Modellmodul und ein paar Details, die wir gleich am Ende noch diskutieren. Nicht? Dieses Modell, nicht, das gestattet mir eben hier, wir sehen gleich wie genau, einfach eine Zahl anzugeben, i, und auf diese Speicherzelle greife ich direkt zu in Zeit 1. Ja, das ist der Speicher. Gut, wie sieht das Programm aus? Also ein Programm ist schlicht und einfach eine Liste von Anweisungen, die ich so hintereinander runterschreibe. Also Basic, nicht Pascal. Das kennen Sie alle schon gar nicht mehr, ne? Das ist also unstrukturiertes Programmieren. Ja, also ich könnte ja ein Pascal-Programm könnte ich nicht einfach als eine Liste von Anweisungen auffassen, weil da so Dinge drin sind wie While-Steifen und tiefgeschachteltes If und sowas. Ja, also ein Pascal-Programm ist im Wesentlichen baumförmig, wogegen also das typische Assembler- oder Basic-Programm oder meinetwegen auch Fortran, obwohl Fortran hat While-Schleifen, glaube ich, ne? Im Wesentlichen aufgefasst werden kann als eine Liste von Anweisungen, die ich einfach hintereinander runterschreibe. Weil es unstrukturiert ist, kommen natürlich Sprünge vor. Irgendwie muss ich ja einen Programmablauf da reinkriegen. Nun kann ich mir natürlich vorstellen, dass diese Sprünge schlicht und einfach an irgendwelche Nummern in dieser Liste gehen. Und das ist letztlich auch die, also für Meta-Analyse von solchen Dingern, das, was man eigentlich unterstellt. Aber man möchte das natürlich beim Schreiben solcher Programme nicht haben. Man möchte nicht haben Go to 1973, sondern man möchte, wenn man schon unstrukturiert ist, da wenigstens einen irgendwie halbwegs sprechenden Label stehen haben, nicht? Das heißt, wir gönnen es uns, an diesen Code Label ranzuschreiben, die letztlich man sich als rauskompiliert denken kann. Das sind einfach nur Namen für die Listenadresse, an die ich dann da springen will. Ja, das zusammen gibt mir also ein Programm. Ja. Und das Einzige, was man dann noch spezifizieren muss, ist, was für Anweisungen man hat. Nicht? Also das Instruction Set gewissermaßen. Gut, erstmal zwei Anweisungen für Speicherzugriff. Ich greife auf den Speicher zu über die Register. Das heißt, ich gebe Adressen nicht direkt an, sondern ich speichere eine Adresse in einem Register und greife dann indirekt gewissermaßen über das Register auf den Speicher zu und kann dann das, was ich im Speicher lese, in einem anderen Register abspeichern. Ja, das hier sagt also, das hier sagt, lade den Inhalt der Speicherzelle S von R, Entschuldigung, nicht, das war jetzt natürlich falsch rum, S von RJ nach RI. Gut, das ist der lesende Zugriff auf den Speicher und dann haben wir natürlich umgekehrt einen schreibenden Zugriff. Nicht? Also S von RI gleich RJ. Nicht? Das heißt, ich nehme mir RJ und schreibe es in die Speicherzelle, die von RI indiziert ist. Nicht? Also speichere so. Nicht? Wohlgemerkt, S von RI oder S von RJ bezeichnet die von RJ indizierte Speicherzelle. So. Und dann wollen wir die Daten auch manipulieren können, also nicht nur Speicherzellen hin und her kopieren. Das heißt, wir brauchen auch schon noch so ein bisschen was an Grundoperationen. Die Grundoperationen, die machen wir nur in den Registern. Das heißt also, immer wenn wir was manipulieren wollen, müssen wir es erst in Register holen. Das ist auch tatsächlich realistisch, so agieren Chips tatsächlich. Die Syntax dafür ist, dass wir an RI zuweisen den Wert eines Ausdrucks. Ich sage jetzt gleich, ich sage später, was ein Ausdruck ist. Das halten wir hier erstmal lose fest, ja. Also ich weise den Wert von Ausdruck E an RI zu. Weise fehlt hier. Gut. Das war es schon fast. Was jetzt noch fehlt, sind die Sprunganweisungen, damit ich also auch einen Programmablauf hinbekomme. So, das ist hier ein bedingter Sprung. JZ heißt Jump if Zero. Das hier ist der Sprungziel, ein Label. Und das hier ist das Register, das ich auf Nullsein abprüfe. Das heißt also, ich springe zu Label L. Wenn rj gleich 0 ist. Dann eigentlich so ein bisschen überflüssig ein unbedingter Sprung, den ich natürlich durch einen bedingten Sprung emulieren kann, wo ich vorher das Register auf 0 setze. Springe zu L. Ja, das war schon der gesamte Satz Anweisungen. Jetzt müssen wir noch sagen, was diese Expressions sind. Diese, nicht? Also E natürlich für Expression. Für Expressions gibt es drei Möglichkeiten, alle sehr primitiv. Eine Expression kann sein einfach eine Konstante, also eine Zahl. Es kann sein, irgendeine einstellige Operation als Platzhalter für irgendwelche Operationen male ich einen Kreis mit einem Punkt drin. Oder es kann sein, irgendeine zweistellige Operation, ebenfalls Kreis mit Punkt drin, angewendet auf im ersten Falle ein Register, im zweiten Falle zwei Register. Nicht? Das heißt also, die Anzahl Ausdrücke, die ich zur Verfügung habe, ist sehr begrenzt. Insbesondere kann ich Ausdrücke nicht schachteln oder sowas, auch wenn wir das in Wirklichkeit nachher klammheimlich tun. Ja, und dann ist nur noch die Frage, was lassen wir jetzt als solche einstelligen und zweistelligen Operationen zu? Also welche unären Operationen, Platzhalter, haben wir? Naja, fallen einem gar nicht so viele ein. Nicht? Also im Wesentlichen, also die Message von dem, was jetzt kommt, ist, wenn uns eine sinnvolle elementare Operation ausführt, einfällt, die also aus zwei Worten ein drittes macht, ja, dann nehmen wir an, wir haben die. Ja, im Zweifel sagen, rufen wir halt den Chiphersteller an und sagen ihm, der soll das da verdrahten. Nicht? Also, was haben wir? Wir haben Minus, nicht? Arithmetisches Minus. Dann ein Nicht, das ist zu lesen als logisches Nicht. Nicht? Logisches Nicht heißt, es kommt dann 0 oder 1 am Ende raus. Nicht? Und dann habe ich noch ein anderes Nicht und das meine ich bitweise. So, nicht? Also ich habe logisches Nicht, das mir eine beliebige Zahl schluckt, aber 0 und 1, 0 oder 1 ausspuckt, je nachdem, ob die Zahl, die reinging, 0 war oder nicht. Und bitweises Nicht kippt mir also jedes Bit um. Ja, und welche binären Operationen, Platzhalter, haben wir? Naja, das sind schon ein paar mehr, die einem da einfallen, nicht? Einmal haben wir logische Operationen, die also wiederum nachher 0,1-wertig sind. Und oder, und wenn mir es einfällt, auch noch was anderes. Meistens braucht man nur die beiden. Dann haben wir bitweise Operationen. Ja, wiederum. Oder und, ja, zu lesen eben als bitweises oder und bitweises und. Dann was, das schreiben wir Kringel plus, nicht? Das ist bitweises XOR. Dann gönnen wir uns noch zwei Shift-Operationen, rechtsrum, linksrum. Ja, gut. An bitweisen Operationen soll es das gewesen sein. Dann unterstellen wir arithmetische Operationen. Auch solche bringt ein Chip ja üblicherweise mit. Wir nehmen die, die es halt üblicherweise gibt, plus, minus, mal, diff und mod. Also diff ist Division mit Rest, mod ist der Rest. Und bei Bedarf werden wir unterstellen, dass wir sowas auch mit Floating Point zahlen können. Gut. Ja, das ist das Berechnungsmodell. Dazu würde jetzt natürlich gehören, dass ich also haarklein erkläre, was also dann die Semantik davon ist, also was tatsächlich so eine Anweisung tut, wenn ich ein formales Modell mir davon baue. Ich denke, das müsste klar sein. Ja, also es gibt einen Speicherzustand, der besteht aus den Zustand der Speicherzellen und den Zahlen, die im Register gespeichert sind, und der ändert sich durch jede Anweisung in offensichtlicher Weise. Ja, dann gibt es noch zwei Fragen, nämlich die nach Zeit- und Platzverbrauch, denn darum geht es uns ja hier. Ja, wir wollen Algorithmen analysieren auf ihren Ressourcenverbrauch, das heißt, wir wollen wissen, wie lange dauern die und wie viel Speicher fressen die. Bei der ersten Frage sind wir großzügig. Also wir unterstellen, jede Anweisung braucht konstante Zeit, 1. Ja, nicht? Das hat schon für sehr alte Chips nicht unbedingt gestimmt. Da gab es halt immer einfache Anweisungen, die dauerten einen Zyklus und komplexere dauerten 2. Gut, das kann man offensichtlich mal eben wegabstrahieren, indem man alles auf 2 abschätzt. Bei modernen Chips sieht das natürlich noch anders aus, die machen Pipelining, ja, die arbeiten Anweisungen parallel ab, wie gut das funktioniert, das hängt an der Struktur des tatsächlichen Programms und so weiter. Ja, interessiert uns alles nicht, also wir unterstellen, der Chip arbeitet eine Anweisung nach der anderen ab und jede Anweisung dauert Zeit 1. Ja. Ja, und dann kommt das mit dem Platzverbrauch. Erstmal müssen wir uns fragen, gut, ein bisschen Platz brauchen wir für einen Input. Wo ist eigentlich der Input? Wir einigen uns. Der Input steht in den ersten R1 Speicherzellen. Das heißt also, das Register R1 sagt uns, wie lang ist der Input, und der Input steht dann in den Speicherzellen 1 bis R1. Gut, und dann kommt der Platzverbrauch, nicht? Und das ist nun so eine Balancefrage. Wirklich realistisch, wenn man jetzt sagen will, okay, ich habe ja jetzt so einen aktuellen Computer, der hat irgendwie Wortbreite 64 Bit, nicht? Dann ist das der Inhalt einer Speicherzelle und gut ist. Man opfert jetzt an dieser Stelle so ein bisschen Leichtigkeit der Rechnung oder des Programmierens für Realismus. Und zwar ist die Unterstellung, die man macht, folgende. Man unterstellt, dass die Größe, dass die Wortlänge, ja, also die Wortgröße ist ja falsch, Wortlänge. Also dass die Wortlänge abhängt von der Größe des Inputs. Ich meine, das ist natürlich eine wunderbare Maschine, ja, die plötzlich von 64 auf 128 Bit aufstockt, wenn ich ein bisschen größeren Input reingebe. Es entspricht so ein bisschen der tatsächlichen Entwicklung, nicht? Es gibt ja Moores Gesetz, nicht? Und also in dem Sinne, wo die Daten größer werden, hat auch die Wortlänge durchaus mitgehalten. Man muss ja nicht, wenn die Daten fünfmal so groß werden, auch die Wortlänge fünfmal so groß machen, sondern die Wortlänge, die muss ja nur logarithmisch wachsen. Und genau das unterstellen wir. Also, die Wortlänge ist log n. Wobei n die Größe des Inputs ist. Ja, warum ist das gut? Warum ausgerechnet log n? Naja, der Effekt, den ich davon habe, ist folgender. Ich kann Pointer in den Input in einer Zelle unterbringen. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel den Input mit einem Zähler einlesen und für diesen Zähler brauche ich nur ein Register. Das ist natürlich technisch ein massiver Vorteil, der mir das Programmieren sehr erleichtert. Und diese Erleichterung, die wiegt also schwerer als jegliche Streitigkeiten darüber, ob es jetzt realistisch anzunehmen, dass also in ja relativ mäßigen Umfang eben logarithmisch die Wortlänge wächst, wenn ich mehr Input reinstecke. Gut. Ja, das ist das gesamte Rechenmodell oder Berechnungsmodell. Nachdem wir das einmal gesagt haben, wollen wir es natürlich möglichst schnell wieder vergessen. Also wir wollen nicht hier uns hinstellen und irgendwie komplexe Graph-Suchalgorithmen in dieser Sprache implementieren. Sondern was wir nachher machen, ist, wir machen das in Pseudocode. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, Komplexitätstheorie ist also immer so eine Mischung aus Handwaving und Hacken. Das hier ist der Teil, der ist Hacken und wir zeigen jetzt, wie also der Übergang zum Handwaving geht. Pseudocode, nicht? Das heißt, wir schreiben Programme, also kurz gesagt irgendwie auf. Das Buch, das legt sich da relativ starr fest, hat auch eine Syntax für Pseudocode, liefert aber mitten in dieser festgelegten Syntax wieder Dinge, die also sich nicht vorab formal definieren lassen. Das heißt, an sowas wollen wir uns hier gar nicht binden. Wir sagen also, wir schreiben offensichtlich verständlichen Pseudocode auf, müssen aber ein paar Dinge vorweg dazu sagen, was eigentlich hier hauptsächlich unser Speichermodell ist. Das ist immer das Schwierige an der Definition einer Programmiersprache, auch wenn Sie zum Beispiel später mal hingehen sollten und eine Programmiersprache beispielsweise in einem Theorembeweiser nachimplementieren. Sowas wird gemacht, doch. Dann ist eine der Hauptschwierigkeiten dabei, das Speichermodell hinzukriegen. Das heißt, das diskutieren wir kurz an, so fürchterlich schwierig wird es nicht. Wir sagen einmal, vor welchem Groben ist das nachher im Stil von Pascal, auch wenn wir uns an gelegentlich auch so Sprachelemente von C gönnen, insbesondere auch oder C++ mit so einer ganz elementaren Form von Objektorientierung. Und wir sehen also den Pseudocode, den wir schreiben, als eine informelle Beschreibung von RAM-Programmen. Also was dahinter steckt, ist mehr oder weniger, dass ich hier unterstelle, dass Sie wissen, wie man einen Compiler baut. Ja. So ein bisschen muss man immer sagen, was für Datentypen lässt man eigentlich zu. Da geben wir uns große Freiheit, aber wir unterscheiden zwischen Basistypen sowas wie Int und Bool und so weiter, also Sachen beschränkter Größe, von denen wir also mehr oder weniger davon ausgehen, dass sie in ein Wort reinpassen. Und die Alternative sind zusammengesetzte Typen. Arrays, Listen, sonst was. Wobei eben der Hauptunterschied ist, dass also zusammengesetzte Typen im Allgemeinen nicht mehr in ein Wort reinpassen. Im schlechten Fall wissen wir noch nicht mal vorab, wie viele Worte so ein Element dieses Datentyps dann eben beanspruchen wird. Ja, manchmal ist uns der Datentyp egal, dann schreiben wir LM. So ein bisschen, als würden wir in C Object schreiben, ja? Oder in C++. Also das ist ein Platzhalter für einen beliebigen Typ. Nicht? Manchmal bei bestimmten Operationen, insbesondere zum Beispiel auf Listen oder sowas, ist es uns ja völlig egal, was in der Liste drinsteht. Ja, wenn ich einen Algorithmus schreibe, der eine Liste umdreht, dann ist es mir völlig egal, was die Listeneinträge sind. Nicht? Dann kann ich also schreiben LM. Gut, und dann unterstelle ich in insbesondere den numerischen Typen noch spezielle Elemente, die in realen Programmiersprachen manchmal da sind, manchmal nicht. Und zwar sind das folgende: Minus unendlich und plus unendlich, das natürlich nur bei numerischen Typen, nicht? Mit der offensichtlichen Bedeutung, also minus unendlich ist irgendwas, was kleiner ist als alles andere und plus unendlich ist was, was größer ist als alles andere. Viele Floating-Point-Definitionen unterstützen das. Und dann noch etwas, das schreibe ich bottom. Ja. Und bottom ist einfach ein Fehlwert. Ja, bottom heißt undefiniert, fehlgeschlagen, nichts war rausgekommen. Das weiß ich, null pointer dereferenziert oder sowas. Ja? Gut. So, noch eine kleine syntaktische Konvention über Klassen. Eine Klassendefinition fange ich an mit dem Schlüsselwort Klasse. Das kann ich on the fly machen. Ich kann zum Beispiel eine Variable deklarieren, C:class, was jetzt folgt. Dann gebe ich Felder an. Sagen wir hier zwei Felder, Age vom Typ N, N wie natürliche Zahlen, Income vom Typ N. End. Da sieht man schon, ja, dass es also keinen Sinn macht, hier das als eine echte Programmiersprache zu sehen. Wir haben also überhaupt keine Hemmungen, hier die natürlichen Zahlen als Datentyp hinzuschreiben. Ja, keine realistische Programmiersprache gibt einem, naja doch, also jedenfalls C zum Beispiel würde einem sicher nicht N als Datentyp geben, weil das ja unbegrenzt große natürliche Zahlen sind. In Haskell gibt es das schon, klar, nicht? Aber hier unterstellen wir das einfach als mathematisches Objekt. Also wir mischen immer glücklich Programmierschreibweise mit mathematischer Schreibweise, hemmungslos. Ja, und wenn wir dann auf diese Felder zugreifen wollen, also C ist jetzt etwas, das besteht aus zwei Feldern, nicht? Also es ist so ein Datensatz aus Alter und Einkommen. Wenn wir da zugreifen wollen, machen wir das wie üblich mit einem Punkt. Ja, also C.age ist Zugriff auf das Age-Feld von C. Ja, dann gönnen wir uns ebenso wie in C einen Referenzierungsoperator, der also zu einem Objekt seine Adresse liefert, der heißt addressOf. Ich kann sowas hier schreiben, p gleich address of c. So ein Ding ist dann ein Pointer. Und mit Pointern kann ich das machen, was ich in realen Programmiersprachen auch machen kann. Ich kann sie dereferenzieren. Dereferenzieren mache ich mit einem nachgestellten Stern wie in C. Wenn ich jetzt P dereferenziere, dann habe ich gewissermaßen wieder C und kann also auch hier zum Beispiel wieder auf das Feld Age zugreifen. Das würde also so aussehen. Ja, und ebenso wie in C gönnen wir uns da eine Abkürzung für und schreiben das P-Pfeil-Age. Also Pfeil ist Feldzugriff unter gleichzeitiger Dereferenzierung des Pointers. Gut. Jetzt müssen wir wischen. Am besten da links. So, nicht? Der eine Punkt, wo man sich dann ein bisschen Gedanken zu machen muss, ist Speichermanagement. Da machen wir uns relativ wenig Gedanken zu. Also, wir können Speicher zuweisen, also reservieren. Was wir dann bekommen, ist also ein Objekt eines bestimmten Typs und das können wir in dem Moment dann unterbringen in einem Pointer, ja, P. So, dazu müssen wir sagen, was für ein Element oder was für ein Datentyp da stehen soll. Also zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich will hier ein Array der Länge n haben mit Einträgen des Typs t. Nicht, dafür gib mir mal Speicherplatz und den Pointer, den speichern wir in P. Das heißt, wenn ich das gemacht habe, zeige ich P anschließend auf einen freien Speicherbereich, der lang genug ist, um ein Element dieses Typs hier unterzubringen. Ja, und irgendwann brauche ich es vielleicht nicht mehr. Nicht, also ich sage nochmal explizit, das ist ein Pointer. Und wenn ich es nicht mehr brauche, sage ich, Dispose P. Dispose P gibt also diesen Speicher wieder frei. Ja, die Frage ist natürlich, wie implementiert man das? Gut. Eine sehr primitive Implementierung ist die, dass man sagt, allocate gibt mir einfach die nächste freie Speicherzelle. Ich lasse den Speicher nach oben wachsen, habe immer einen Zeiger dahin, wo gerade, bis wohin der Speicher gerade gesetzt ist. Nicht? Und dann würde mir allocate diesen Zeiger geben und ihn um den benötigten Platz raufsetzen. Ja? Nicht? Also zum Beispiel. Nicht? Also allocate liefert Nicht? Also liefert salopp gesagt das Ende des benutzten Speichers. Und setzt dieses Ende entsprechend hoch. Der Vorteil ist, das geht in konstanter Zeit. Also ein Groß O von 1. Ja, wie implementiere ich dann Dispose auch in Groß O von 1? Was? Nop. Ne? Ich tue einfach gar nichts. Nicht? Also Dispose ignoriere ich einfach. Nicht? Das geht auch in konstanter Zeit. Gut. Kann man machen. Ne? Hat seine Vor- und Nachteile. Nicht? Also ich weiß, dass Dispose und Allocate im Wesentlichen keine Zeit verbrauchen oder nur konstante Zeit. Der Nachteil ist natürlich, dass ich mit dem Speicher ein bisschen großzügig umgehe, nicht? Und das, was nachher an Speicherverbrauch rauskommt, das ist, was ich in der ganzen Zeit alloziert habe. Was man natürlich in Wirklichkeit machen will, ist ein echtes Speichermanagement, wo der Heap verwaltet wird und zwischendurch zum Beispiel mal eine Garbage Collection stattfindet. Ja, und wo ich also, was weiß ich, eine Freelist habe, wo drinsteht, welche Bereiche denn nun frei sind und so weiter. Das ist natürlich eine hochgradig nicht triviale Sache, also allein schon irgendwie so eine Garbage Collection zu machen, nicht? Da kann man also ganze Vorlesungen drüber halten, wie das funktioniert. Das heißt, wir lassen das einfach unterspezifiziert und sehen uns das von Algorithmus zu Algorithmus an. Ja? So. So, da war eine Frage. Hier, Sie hatten das.
Wegen dem Dispose, Sie sind ja davon ausgegangen, dass wir nicht viel Speicher haben, deswegen.
Ja, gut. Also hier wird zu Recht eingewandt, ja, wozu überhaupt Dispose und warum Gedanken machen, wenn wir unterstellen, dass wir unendlich viel Speicher haben. Ja, das Problem ist nicht, dass wir irgendwann eine Out-of-Memory-Exception kriegen oder sowas, sondern das Problem ist, wir wollen ja den Speicherverbrauch messen. Nicht? Darum geht es hier. Nicht? Wir haben auch unendlich viel Zeit zum Beispiel, deswegen können wir auch beliebig langsame Algorithmen schreiben. Nicht? Aber das tun wir auch nicht, nicht, sondern wir wollen nachher wissen, was ist der optimale Speicherverbrauch, mit dem wir sowas implementiert kriegen. Nicht? Das heißt, wir stellen uns die Frage dann schon, auch wenn wir im Prinzip unendlich viel Speicher haben. Gut. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen was zu Schreibweise für komplexere Datentypen. Also Sequenzen und Mengen. Erstmal Sequenzen, also eine Sequenz könnte ich zum Beispiel so definieren. Ich schreibe Sequenzen mit spitzen Klammern, das ist so ein bisschen non-standard vielleicht. Sagen wir mal hier also eine Sequenz der ersten paar Ziffern von Pi. Der Typ, der heißt eben Sequence of, in diesem Falle, ganze Zahlen, also Z. Ja, warum sagen wir Sequence und nicht Liste? Wir sagen deswegen Sequence, weil wir mit dem Wort Liste auch gleichzeitig wieder so ein Zugriffsinterface verbinden, bei dem wir zum Beispiel immer am schnellsten an das erste Element einer Liste rankommen und schlecht ans letzte. Das heißt, das hier, das könnte genauso gut zum Beispiel für eine Queue stehen, auf die wir eher First-In-First-Out zugreifen, nicht? Oder für tatsächlich eine Repräsentation einer Zahl oder was auch immer. Nicht? Also das hier ist für uns erstmal rein also dieser Datentyp hier, Sequence, der ist einfach rein die Menge der endlichen Folgen über irgendeiner Grundmenge, ohne dass wir, wie das beim Datentyp sonst der Fall wäre, ein Zugriffsinterface bestimmen. Ja, und ich kann natürlich auf die Idee kommen, nichts zwischen diese spitzen Klammern zu schreiben, nicht? Das ist die leere Sequenz. Ja, und dann gibt es einen ähnlich abstrakten Typ, bei dem wiederum zwar das Interface einigermaßen klar ist, aber die Implementierung nicht. Und das ist dieser hier. Ich könnte auf die Idee kommen, Mengen zu verwenden, nicht? Also typischerweise endliche Mengen, nicht? 1, 5, 3 zum Beispiel, also die Menge der Zahlen 1, 5 und 3, die nenne ich M. Der Name des Typs ist Set. In diesem Falle, was weiß ich, zum Beispiel von natürlichen Zahlen, Set of N. Also wie ich auf eine Menge zugreife, ist relativ klar. Ja, ich kann Dinge reintun und ich kann prüfen, ob Dinge drin sind und ich kann vielleicht Dinge rausnehmen. Weniger klar ist, wie ich das implementiere, nicht? Denn Menge heißt ja, ich abstrahiere von Wiederholung und Reihenfolge, nicht? Das heißt, wenn ich zum Beispiel was reintue, sollte ich zum Beispiel gucken, ob es schon drin ist. Und wenn ich wissen will, ob was drin ist, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das am effizientesten implementiere. Ja, wie sortiere ich meine Elemente, dass ich möglichst schnell sehe, ob eins drin ist oder nicht. Haskell zum Beispiel bietet eine relativ effiziente Implementierung von Mengen. Es wird über zwei, drei Bäume, AVL-Bäume oder irgend sowas, weiß ich gar nicht mehr. Wo das dann entsprechend verkapselt ist, man die Repräsentation nicht mehr sieht. Und man nur noch über die üblichen Mengenoperationen auf sowas zugreift. Sowas gönnen wir uns jetzt hier erstmal auf abstrakter Ebene, ohne uns über die Implementierung allzu viel Gedanken zu machen zunächst, mit eben dieser Schreibweise. So, soweit alles Kinkerlitzchen. Jetzt kommt der eine Punkt, der so ein bisschen Gehirnschmalz verlangt. Allerdings müssten das auch die meisten schon kennen. Dazu fischen wir hier. So, dieser Punkt ist Rekursion. Wie wir schon in den Beispielen gesehen haben, die wir eingangs gemacht haben, werden wir häufig Algorithmen rekursiv aufschreiben wollen, ja, weil man dafür auch relativ etablierte Methoden hat, wie man Komplexitäten abschätzt, zum Beispiel eben über diese Rekurrenzrelationen, die wir reichlich behandelt haben. Das heißt aber, wenn wir jetzt Algorithmen rekursiv aufschreiben in unserem Pseudocode, dann müssen wir praktisch eine Programmiersprache mit Rekursion in eine Programmiersprache ohne Rekursion kompilieren. Gut, erstmal die Syntax, in der wir denn die rekursiven Funktionen aufschreiben. Wenn man Rekursion machen will, dann muss man den Kindern, die man rekursiv aufrufen will, erstmal einen Namen geben. Das gibt es in zwei Formen, einmal als Prozeduren, einmal als Funktion. Für Prozeduren sieht das so aus, ich sage einmal PROC, ich schreibe den Namen der Prozedur hin, dann hat die irgendwelche Parameter. D, also D steht für eine Liste von Parametern. Und dann hat sie eine Implementierung I, also tatsächlich einen Code, den ich aufrufe, wenn ich die Prozedur ausführe. Ja, die Frage ist zunächst einmal dann mit den Parametern, wie lese ich die? Und wir halten uns an die Konvention von C. Das heißt, ich unterscheide zwei Fälle. Entweder habe ich einen Basistyp als Typ meines Parameters. Dann übergebe ich den Wert. Dann schreibe ich einmal kurz sonst, das heißt, wenn ich einen zusammengesetzten Typen als Typ eines Parameters habe. Dann mache ich Call by Reference, dann übergebe ich also einen Pointer. Gut. Ja, und dann gibt es das noch mit Rückgabewert, nicht? In dem Fall da heißt das eine Funktion, abgekürzt fun. Die deklariere ich genauso. Also kommt der Funktionname, zum Beispiel bar, und eine Liste d von Parametern. Und da muss ich aber noch sagen, welchen Ergebnistyp die Funktion hat, und das schreibe ich mit Doppelpunkt hinter diese Deklaration. Und dann kommt eben die Implementierung. Ja, und in der Implementierung muss ich natürlich irgendwann sagen, was jetzt der tatsächliche Rückgabewert der Funktion ist, und das geht über das Statement Return. Return irgendwas, da kommt natürlich ein Ausdruck nach, wo ich dann sagen muss, was ich zurückgebe, nicht? Und Return hat also die Wirkung, dass das, was ich da als Argument angebe, das tatsächliche Ergebnis der Funktion ist und das in dem Moment aus der Funktion rausgesprungen wird. Also Return heißt auch wirklich kehre zurück, beendet. Ja, gut. Nicht? Wie gesagt, meine Sprache, in die ich das kompilieren will, die RAM, die hat keine Prozeduren und Funktionen. Ich muss also sagen, wie ich das entsprechend übersetze. Der nicht-rekursive Fall ist einfach. Dann mache ich das durch Inlining. Also eine nicht-rekursive Funktion kann ich einfach mir vorstellen, ich klebe den Code da rein, wie er da steht. Gut. Es hängen auch jede Menge technische Details dran, also nicht, zum Beispiel muss ich aufpassen, dass ich meine Prozedurparameter alle entsprechend umbenenne, damit es nicht clasht mit Namen, die ich schon habe und so weiter. Nicht? Aber im Prinzip ist klar, wie das geht. Der schwierige Fall ist der, dass Prozeduren sich wechselseitig aufrufen oder direkt eine Prozedur sich selbst wieder aufruft. Das heißt, dass wir Rekursion haben. So, dazu gehen wir dahin. Ja, wenn es also rekursiv ist, gut, was mache ich dann? Dann kann ich noch, Frage da hinten. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Der Unterschied zwischen Procedure und Funktion ist dieser hier. Dieses Ding hat einen Rückgabewert mit gegebenem Typ. Ja, wie das in Pascal auch ist. Ne? Gut. Ja, das heißt also, wenn wir rekursive Funktionen oder Prozeduren haben, dann ist das mit dem Inlining natürlich eine schlechte Idee, weil ich dann einmal inline, die Prozedur wieder da stehen habe, nochmal inline und also immer weiter mein Programm aufblähe. Das geht nicht. Und die Lösung ist wahrscheinlich allen bekannt. Man verwendet einen Stack, der extra dafür da ist, deswegen Rekursionsstack heißt. Und den wir, weil der Hauptspeicher ja schon S heißt, jetzt nicht S nennen können, sondern stattdessen RS. So, wir stellen uns vor, das sei ein extra Stück Speicher, das also mit nichts anderem ins Gehege kommt. Ist auch im Wesentlichen eine realistische Annahme. Gut. Ein Stack braucht einen Stackpointer, damit ich weiß, wo auf dem Stack oben ist. Da stelle ich mir vor, ich hätte dafür ein dediziertes Register, das nenne ich R-Index klein r, wie Rekursion. Ja. Ja, was enthält jetzt dieser Rekursionsstack? Der enthält etwas, das ich nun leider wieder nicht ins Deutsche übersetzt kriege. Das nenne ich also Englisch Activation Records. Activation heißt eben, ja, wie sah die Welt aus, als ich die Prozedur oder die Funktion aufgerufen habe, aktiviert habe. Also, der erste Teil des Activation Record ist die Rücksprungadresse. Nicht? Wohin kehre ich zurück, wenn ich mit der Prozedur fertig bin? Zweiter Teil ist, mit welchen Parametern habe ich die Prozedur aufgerufen? Und letztens, was sind die Werte der lokalen Variablen beim Aufruf? Meiner eigenen lokalen Variablen, wohlgemerkt. Gut. Und weil ich annehme, dass dieses Prinzip nun doch wirklich den meisten bekannt ist, sage ich nur sehr kurz, wie das funktioniert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel foo da drüben aufrufe, dann ist klar, was dafür der Activation Record ist. Nicht? Also, ich nehme aktuelle lokale Variablen, Aufrufparameter, Rücksprung, Adresse, mache einen Activation Record drauf und lege den auf den Stack. Ja, und wenn ich damit fertig bin, dann springe ich tatsächlich in die Prozedur. Ja, und wenn ich dann fertig bin, also wenn ich foo fertig abgearbeitet habe, Dann sage ich einmal Pop, nehme also den oben liegenden Activation Record wieder vom Stack runter. Da in dem Activation Record finde ich eine Rücksprungadresse und springe also zurück. Im Groben. Gut. Nicht? Wer also genau liest, der wird zum Beispiel sehen, aha, nicht? Wenn man also da die lokalen Variablen in dem Activation Record sieht, dann sollte man die auch tunlichst wieder auf diese Werte setzen, nicht? Die man tunlichst auch bei Anfang von Foo eben da gespeichert hat, in freiem Platz, den man dann kriegt. Nicht? Also es ist klar, wie das im Prinzip funktioniert. Damit das nicht nur im Prinzip klar ist, gucken wir uns ein Beispiel an. Wo? Hier. Also, Beispiel. Ja, schreiben wir mal eine einfache rekursive Funktion. Überraschung, es ist die Fakultät, fact wie factorial, hat ein Argument n, ist selbst vom Typ z. Ja, was mache ich? Ich gucke erstmal nach, ist mein Argument 0? Wenn ja, gebe ich zurück 0 Fakultät. 0 Fakultät ist 1. Also then return 1. Ja, wenn nicht, dann bin ich im rekursiven Fall. Und gebe zurück, naja, Faktor n mal Produkt der Faktoren, die kleiner als n sind, also Fakultät von n minus 1. Ja. So, ja, es ist hier ja nicht ein Studiengang, wo man üblicherweise mal drüber redet. Deswegen ist das vielleicht eine gute Übung, wenn Sie es trotzdem mal tun. Das heißt, jetzt überzeuge mal jeder seinen Nachbarn, tun Sie sich mal so in Gruppen zu zweien zusammen und einer überzeuge also jeweils den anderen, dass man das da auf der RAM implementieren kann. Innerhalb, na, Sie haben 3 Minuten, wie üblich, Ihren Nachbarn zu überzeugen. Also jeder seinen Nachbarn so in etwa rumhaben. Ist denn jemand ein Problem aufgefallen dabei? Was? Die Frage. Ja, das war ja keine Frage, nicht? Das war ja eine Aufgabe. Also Sie sollten Ihren Nachbarn, also einen der beiden Herren da, je nach Wahl, gewissermaßen überzeugen, dass man das da auf der RAM programmieren kann. Oder in die RAM kompilieren. Na, wir werden es einfach mal machen und sehen, was da rauskommt. Wir brauchen... Ja, ich gebe mir mal die Freiheit, das hier also in 2 Spalten zu schreiben, den Code, nicht? Sonst passt das, also auf eine Tafel passt es eh nicht. So. Also. Schreiben wir das Kompilat mal auf. Fängt an mit der Adresse der Prozedur oder der Funktion, in diesem Fall Factorial nennen wir das. So. was tun wir hier? Also, wir müssen ja erstmal an unseren Parameter rankommen, an das N. Der Parameter liegt ja im Activation Record. Gut, der Activation Record liegt oben auf dem Stack. Konvention ist, RR zeigt immer auf den nächsten freien Platz im Stack, also oberhalb des eigentlichen Inhalts. Das heißt, wenn wir 1 abziehen, dann kommen wir auf den Parameter und das laden wir nach RN. Nicht? Also wir verwenden möglichst immer so ein bisschen sprechende Namen für die Register. In Wirklichkeit haben die natürlich Nummern. So, jetzt gucken wir nach, ob das 0 ist. Nicht? Wenn ja, dann springen wir in den Then-Fall von dieser Funktion hier. Nicht? Sind dann also praktisch gleich fertig. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt gepeilt mit der Anzahl Zeilen. Also damit man versteht, was Then ist, male ich das hier hinten mal hin. Das kommt erst ganz am Ende. Moment, wir brauchen 1, 2, 3 Zeilen. So, Then ist das hier. Naja, wir geben 1 zurück. Wir speichern das Resultat in einem dedizierten Register, R-Index Res. Wie gesagt, Res ist eigentlich eine Nummer. Ja, da tun wir eben 1 rein und sind dann fertig. Machen weiter bei einem Label, den nennen wir Return. Wir sagen Pop, das heißt, wir geben das oberste Element des Stacks wieder frei, weil in diesem Fall ein Activation Frame 2 Zellen in Anspruch nimmt, Rücksprungadresse und Parameter, ziehen wir also 2 ab. Und wir springen dann an die Rücksprungadresse, die, weil sie der untere Eintrag in diesem Activation Record war, jetzt genau an Stelle RR steht, nachdem ich 2 abgezogen habe. So, ja, andernfalls, wenn das also nicht 0 ist, dann muss ich ernsthaft weitermachen. Das heißt, ich mache einen rekursiven Aufruf. So, den bereite ich jetzt vor, den rekursiven Aufruf. Um ihn zu machen, muss ich meinen Activation Record zusammenbasteln. So, dazu schreibe ich erstmal was an oben auf den Stack, und zwar als erstes die Rücksprungadresse. So, die Rücksprungadresse, die nenne ich Post-Call. Das ist die Stelle, wo ich weitermachen will, wenn ich mit der Ausführung der Prozedur fertig bin. Kommt gleich, was das ist. So, jetzt gönne ich mir so ein bisschen syntaktischen Zucker in meiner Maschine. Ich kann natürlich in Wirklichkeit nicht in einem Schritt auf RR1 draufschlagen und dann auf diese Zelle zugreifen. Das sind in Wirklichkeit 2 Punkte, also 2 Zeiteinheiten, die ich dann brauche, aber hier will ich ja nur zeigen, dass es im Prinzip geht. So, was schreibe ich da hin? RN-1. Nicht? Also ja, nicht RN enthält den Parameter N, ich ziehe 1 ab als Parameter für den rekursiven Aufruf. So, dann darf ich nicht vergessen, den Stackpointer jetzt 2 raufzusetzen. Nicht? Das ist also das vollständige Push. Nicht? Also erstmal den Inhalt hinschreiben und dann den Stackpointer raufsetzen. Also RR gleich RR plus 2. Auch das in Wirklichkeit in der Syntax nicht drin. Ja? Aber eben leicht in 2 Schritten hier nachzuprogrammieren. Ja. Nun bin ich fertig, nun kann ich also endlich meine Funktion rekursiv aufrufen über einen Sprung. Jump Factorial. Das heißt, jetzt springe ich hier hin und rufe also die Funktion wieder auf. Ja, und irgendwann komme ich, nicht, das hier stelle ich mir vor, ist ein Prozeduraufruf, irgendwann komme ich von da wieder, nicht, und ich habe hier hinterlegt, wo ich dann wieder sein will, nämlich hier. Also hier ist der Label Post-Call. Was machen wir da? Ja, da müssen wir noch das, was wir dann gekriegt haben, mit n multiplizieren. Nicht? Das machen wir auch mal flott in einem Schritt. Nicht? Das ist jetzt also die Berechnung des Resultats. RS gleich. Wir gucken. Ist das überhaupt korrekt? Na, mal gucken. Wir gucken das nach, was also auf den Stack gelegt worden ist. Ist korrekt, das ist n minus 1 in diesem Falle. Nee, warte mal, auf den Stack ist gelegt worden. Nee, andersrum. Auf dem Stack liegt ja mein eigener Aufrufparameter und den gucke ich hier auf dem Stack wieder nach. Ja? So. Das heißt, das hier ist n. So, und das multiplizieren wir mit dem Resultat, RS. Das entspricht also diesem Teil hier, n mal factorial n minus 1. So, und dann sind wir fertig und müssen das nur noch zurückgeben. Und das mit dem Return, das haben wir hier schon. Das heißt, hier kommt jetzt noch Jump Return. So, das ist die Kompilation von dem Ding da oben. Ja, da ist eine Frage. Was heißt, wo es hingehört? Das, ja, den bringen wir doch korrekt. Habe ich das irgendwie jetzt hier? Naja, in einem Register, nicht? Also sobald ich von hier zurückkomme, also sobald ich Post-Call erreiche, ist das korrekt beschrieben. Ja? Ja, danke schön. Das ist der Grund, warum ich eben fragte, ob jemand ein Problem gesehen hat. Das ist das Problem. Wir waren so ein bisschen salopp bei der Syntax. Ja, wir haben gesagt, wir dürfen hier irgendeine Zahl hinschreiben. Nicht? In Wirklichkeit sollte man also in die Syntax schon mal explizit reinschreiben, dass man sowas hier erlaubt, beziehungsweise sowas. Ja, ich muss in der Lage sein, an eine variable Adresse zu springen. Sonst kann ich Rekursion vergessen. Nicht? Und die Art, wie man das am besten macht, ist, dass man sagt, ich erlaube an die in einem Register stehende Adresse zu springen. Das deckt zwar noch nicht das hier ab, aber es ist klar, wie ich das hier in zwei Schritten emuliere, wenn ich das hier habe. Nicht? Ich lade einfach diesen Inhalt hier in irgendein Register und springe dann zur Adresse, die in dem Register steht. Ne, aber das gab also die Syntax, wie sie vorhin an der Tafel stand, gab das eindeutig nicht her. Nicht, also, ja. Nicht, bin ich also, habe ich eben erst gemerkt, bin ich also wieder mal drauf reingefallen. Nicht, das ist mir beim Lesen des Buches nicht aufgefallen, aber ne, immerhin, wir haben ja das Publikum. Gut. Ja, nicht, das ist also die Art, wie das funktioniert. Mal noch einmal ein Bild hin, hier vielleicht, von dem Stack. Also für Fact 3, sagen wir mal, ja? Was passiert da? Naja, also ich fange an, Sachen auf einen leeren Stack zu legen. Also ich habe als erstes meinen Aufruf für Fact 3. Ja. Naja, das kommt von irgendwo her, ich weiß nicht von wo. Also ich sage mal, also da steht irgend so ein Label L, den ich jetzt nicht weiter kenne, weil ich ja nicht weiß, woher die Funktion aufgerufen wird. Und obendrauf liegt eine 3. So. Gut, dann kommt der rekursive Aufruf auf Fact 2, der kommt von innerhalb der Factorial-Funktion selber an dieser Stelle. Das heißt, hier steht jetzt Post-Call und als Parameter eine 2. Naja, und dann kommt nochmal der für 1, nicht? Da steht wieder Postcall. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Mir passt da jetzt nicht hin und es wird auch langweilig. Nicht? Also es werden da jetzt Activation Records aufeinander gestapelt, bis man also bei dem für 0 ist. Nicht? Und dann fängt es an, wieder zu schrumpfen, der Stack. Gut. Ja, jetzt haben wir noch, so gerade eben vielleicht Zeit, den zweiten Punkt abzuhandeln, den ich heute noch machen wollte. Ja, das klappt noch. So. So. Das ist jetzt so ein bisschen Monty Python, nicht? Wir kommen jetzt zu etwas völlig anderem. Und zwar zum Thema Programmkorrektheit. Das ist jetzt formaler Methodenkurs in 10 Minuten. So, die Frage ist, wann tut ein Programm das Richtige? Wohlgemerkt, nicht nur tut ein Programm das Richtige, also ich kann jedes Programm sicher durch falsche Eingaben zu unerwünschten Verhalten bewegen. Das heißt, Programme tun dann das Richtige, wenn ich sie anständig behandle, wenn ich ihnen also die richtigen Eingaben gebe. So, und wir unterstellen dafür in unserem Pseudocode folgende Konstrukte. Einmal eins, das nenne ich Assume. Das Buch schreibt an dieser Stelle ebenfalls assert, so wie ich das gleich auch schreibe. Das finde ich eher ungut. Also, assume phi. Phi ist irgendeine Eigenschaft, die ich unterstelle, in einer beliebig ausdrucksstarken Logik hingeschrieben oder in natürlicher Sprache. So, das heißt, ich verlange an dieser Stelle, dass Phi erfüllt ist. Wenn Phi nicht erfüllt ist, habe ich gewissermaßen als Programm an der Stelle sowieso schon gewonnen. Und dual dazu sage ich assert Phi. Wenn ich verspreche, dass Phi erfüllt ist. Das heißt, an dieser Stelle habe ich verloren, wenn Phi nicht erfüllt ist als Programm. Und das Ganze zusammen sieht man gerne als Kontrakt. Ja, also die Kombination der Assumes und Asserts ist also gewissermaßen ein Vertrag, den das Programm mit seinem Benutzer schließt. Wenn du mir garantierst, dass am Anfang meine Assumes erfüllt sind, dann verspreche ich dir, dass am Ende meine Asserts erfüllt sind. Und dann gibt es noch eine spezielle Abkürzung. Invariant, das ist was, das schreibe ich ran an Schleifen. Invariant phi heißt, Ich habe effektiv ein Assume-File vor jedem Schleifendurchlauf. Das heißt, wenn jemand versucht, in die Schleife reinzulaufen und Phi gilt nicht, dann hat die Schleife gewonnen. Und nach jedem Schleifendurchlauf habe ich ein Assert-File. Das heißt, die Schleife verspricht, dass sie am Ende Phi erfüllt. So. Und jetzt machen wir nur noch ein Beispiel, um das zu erläutern. Also, Beispiel. Dann machen wir eine Funktion, die eine Potenz ausrechnet. Also fun pow we power die rechnet also a hoch n 0 aus. Reelle Zahl a und natürliche Zahl n als Eingabe. Kommt natürlich eine reelle Zahl raus. So, am Anfang sage ich, was ich von diesen Eingaben verlange. Also ich verlange, n ist größer gleich 0. Naja gut, dadurch, dass ich n hingeschrieben habe, versteht sich das im Grunde von selbst. Jedenfalls, diese Funktion berechnet keine negativen Potenzen, das heißt, sie dividiert nicht. Und dann muss ich noch einen Sonderfall ausschließen, weil wir nicht genau wissen, was 0 hoch 0 ist. Das heißt, wir nehmen an, dass a und n 0 nicht gleichzeitig 0 sind. So, dann initialisieren wir kurz mal was, und zwar eine Variable, die nennen wir p. P ist die Variable, mit der wir laufend multiplizieren, aber die kann im Laufe des Programms wachsen. R ist das Ergebnis, das ist am Anfang 1. Und n ist die Anzahl Male, die wir noch mit a mal nehmen müssen, effektiv, das ist am Anfang n 0. So, jetzt machen wir eine While-Schleife auf, die fängt an, da a ran zu multiplizieren, solange ich noch muss, mit anderen Worten, solange dieses n noch größer als 0 ist. Do. Und jetzt schreibe ich mal eine Invariante. Invariant. So, nicht? Und so Invarianten erfinden ist schwer. Die müssen also gut genug sein, dass die, also gleichzeitig stark und schwach genug, dass sie durch die Schleifen, den Schleifendurchlauf durchgehen. Deswegen stark und schwach genug, weil sie gleichzeitig ein Assume und ein Assert darstellen, also eine Annahme und ein Versprechen. Und zweitens müssen sie sicherstellen, dass das, was ich dann rauskriege am Ende, ja, darf ich es erst zu Ende machen und dann kommen die Frage, ja? Dass ich das, was ich am Ende kriege oder kriegen will, wirklich aus der Invariante folgt. So, also Invariant, jetzt kommt die Invariante, p hoch n mal r gleich a0, a hoch n0 schon. So, das ist mein Endergebnis, das ich haben will, und diese Invariante sagt, ich muss das aktuelle Resultat noch n mal mit p multiplizieren, um das Endresultat zu kriegen. So, und jetzt kommt so eine bisschen raffinierte Programmierung. Normalerweise würde ich ja sagen, gut, ich multipliziere immer weiter mit a. Aber man kann schlauer vorgehen. In der Tat, wenn n ungerade ist, tue ich genau das. If 2 teilt nicht n, also wenn n ungerade ist, then. Ja, ziehe ich von n 1 ab, n gleich n minus 1. Und r multipliziere ich einmal mit p. Andernfalls ist n gerade. Und dann kann ich effizienter vorgehen. Ich teile n durch 2, sage, ich muss also nur noch halb so oft weitermachen. Und dafür quadriere ich den Faktor. P gleich P mal P. Gut. Letzte Zeile. Ich wage per Assert, dass ich richtig gerechnet habe, dass also wirklich R gleich A hoch N0 ist. Und gebe R zurück. Return R. So, nicht? Das kann man sich zu Hause mal klar machen, dass das wirklich funktioniert. Das heißt also, wenn diese Gleichung hier am Anfang des Schleifendurchlaufs gilt, dass sie auch nach dem Schleifendurchlauf gilt, und zwar in beiden Fällen. Und dass hieraus dann nach Ende der Schleife das hier folgt. Warum? Naja, die Schleife endet erst dann, wenn n gleich 0 ist. Nicht? Und dann gucke man sich mal an, was hier aus der Invarianten folgt. So, da ist eine Frage noch. Ja, das hatte ich ja gesagt, das ist so ein bisschen überflüssig, aber wir betonen es nochmal. Ja.
Wir haben jetzt in der Invariante eine Potenz stehen.
Ja.
Also wir benutzen eine Potenz in einer Potenz.
Also das, was hier in diesem, hier wird gefragt, also hier steht ja schon eine Potenz in der Invarianten, ich programmiere die Potenz ja gerade erst. Also was in den Asserts und Invariants und Assumes stattfindet, das ist kein Programmieren, das ist Logik. Ja, also ich weiß von außen stehend, was die Potenz ist. Ja, ich definiere die hier und ich weiß schon, was eine Potenz ist. Nicht? Und das benutze ich hier. Nicht? Das ist nicht als was gemeint, was ich programmiert habe, sondern als was, was ich mathematisch kenne. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann herzlichen Dank und bis nächste Woche.